Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Mineralölkonzerne dürfen in Deutschland ihre Klimabilanz schöner darstellen, als sie ist, indem sie nicht hier ihren CO2-Ausstoß reduzieren, sondern in China. Genauer gesagt, sie bezahlen Geld dorthin, damit Unternehmen in China klimaschädliche Emissionen reduzieren. Klingt gut, klingt zu gut. Anscheinend hat es viele dieser Klimaschutzprojekte gar nicht gegeben. Und dieser Skandal scheint sich auszuweiten. Wie weit sind deutsche Unternehmen überhaupt bei der Energiewende? Der TÜV, ja, der prüft, und das hat er jetzt auch mal geprüft. Und stecken bleiben im Aufzug, was man dann am besten tut oder nicht tut. Das kommt am Ende dieser Sendung. Ja, Umweltministerin Steffi Lemke war gestern im Umweltausschuss zu Gast. Was alle von ihr wissen wollten, war, was tut ihr Ministerium eigentlich dagegen, dass gefälschte Zertifikate im Umlauf sind, also Papiere, die beglaubigen sollten eigentlich, dass in China CO2-Emissionen reduziert werden. CO2-Emissionen, die Mineralölunternehmen hierzulande nicht einsparen können oder wollen. Da gibt es einen regelrechten Skandal, weil viele Projekte in China offenbar falsch deklariert wurden. Da ermittelt die Staatsanwaltschaft. Und gestern zeigte sich jetzt, das Ganze ist größer als bisher angenommen. Ann-Kathrin Büsker ist uns zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Vielleicht erstmal zur Erklärung, Ann-Kathrin, worum geht es genau?
Also ganz grundsätzlich um die Anrechnung von Klimaschutzprojekten im Bereich Treibstoff und um möglicherweise systematischen Betrug. Ins Visier sind eben angebliche Klimaschutzprojekte in China geraten. Und grundsätzlich ist die Idee bei diesen Projekten, bei der Ölförderung Maßnahmen zu ergreifen, um eben zu verhindern, dass weitere Emissionen freigesetzt werden. Ein Beispiel ist da, wenn Begleitgase, die bei der Förderung entstehen, nicht mehr abgefackelt werden, sondern genutzt werden. Deshalb der Name Upstream Emissions, die sollen vermieden werden, Reduction also. Das deutsche Recht hat es ermöglicht, dass Mineralölkonzerne sich diese Projekte eben positiv anrechnen lassen können, bei der sogenannten Treibhausgasquote beim Sprit. Das ist im Grunde ein Rechensystem, was verschiedene Projekte anrechenbar auf Benzin macht, sodass dieses dann auf dem Papier klimafreundlicher wird, weil eben andernorts vermiedene Emissionen dafür angerechnet werden.
Und wo wurde da jetzt getrickst?
Ja, zum Teil existieren die zertifizierten Anlagen in China überhaupt nicht. Zum Teil wurden sie auch früher gebaut als eigentlich angegeben, während eigentlich nur neu gebaute Anlagen, die wirklich zur zusätzlichen Minderung beitragen, hätten zertifiziert werden dürfen. Das Ganze ist den zuständigen Behörden, also dem Umweltbundesamt und dem Umweltministerium, seit Anfang des Jahres bekannt. Das ZDF hatte im Mai umfangreich berichtet. Seitdem spielt der Fall eben auch in der Öffentlichkeit, wobei das Thema eben so sperrig ist, dass die große Welle bisher ausbleibt, obwohl das Ganze schon ein dickes Ding ist. Im Juli war das Ganze schon einmal Thema im Umweltausschuss. Damals ließ das Ministerium wissen, dass das Umweltbundesamt 40 Projekte als Verdachtsfälle einstuft und eben eine internationale Rechtsanwaltskanzlei engagiert hat. Dentons heißen die, die prüft diese Fälle nun. Und gestern sagte ein Ermittler dem ZDF, man gehe inzwischen von 45 Projekten aus. 10 weitere müssten noch überprüft werden. Das Umweltbundesamt hat schon im Mai Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Das Ganze beschäftigt jetzt auch die Staatsanwaltschaft Berlin eben. Und das ZDF berichtet mit Verweis auf Dentons, dass es hier ein kleines Netzwerk von Einzelpersonen geben könnte, das eben in deutschen Prüfstellen systematisch betrogen haben könnte. Und wir reden hier von einem Schaden möglicherweise in Millionenhöhe, den mangelnden Klimaschutz und dessen Folgen noch nicht einberechnet.
Oh, also das hat ein ganz schönes Ausmaß. Da erwartet man, dass die Politik auch reagiert. Wie tut sie das?
Das Umweltministerium hat die Möglichkeit der Anrechnung dieser Projekte auf die Treibhausgasquote beendet. Das gilt seit Juni. Das Umweltbundesamt hat im August 8 weitere Projekte nicht freigeschaltet. Da hatte man unter anderem mit Satellitenbildern geprüft und eben Unregelmäßigkeiten festgestellt. Zertifikate nachträglich abzuerkennen, das dürfte nach Einschätzung des Ministeriums aber sehr schwierig werden. Man muss sagen, das Ministerium ist in dieser Sache erheblich unter Druck geraten, ebenso das Umweltbundesamt. Steht die Frage im Raum, inwieweit dort eben schlecht gearbeitet wurde. Und die Union macht in dieser Sache erheblichen politischen Druck. Dass Umweltministerin Steffi Lemke jetzt gestern in den Umweltausschuss kam, das geschah erneut auf Wunsch von CDU und CSU. Und dort denkt man auch wieder laut darüber nach, ob diese Sache gegebenenfalls auch ein Untersuchungs- des Tages beschäftigen müsste. Das durchaus Pikante daran ist, die Anrechnung dieser Projekte überhaupt möglich zu machen, das ist ein Projekt der Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und die Grünen, die heute eben das Umweltministerium verantworten, die haben dieses Projekt damals sehr kritisiert, insbesondere den Beitrag zum Klimaschutz in Frage gestellt. Nichtsdestotrotz mitgehangen, mitgefangen. Verantwortlich ist jetzt eben die Grüne Steffi Lemke und der Druck auf das Ministerium ist hoch. Und ganz grundsätzlich kann man Frage stellen, ob das insgesamt so eine gute Idee ist. Also Klimaschutz woanders umzusetzen und dann auf dem Papier hier anzurechnen, das birgt erkennbare Risiken. Vor allem dann, wenn man es in Ländern macht, in denen auch vielleicht das politische System angemessene Kontrollen gar nicht unbedingt möglich macht.
Ann-Kathrin Büsker aus Berlin, danke, dass du diese Risiken und diesen Skandal für uns aufgedröselt hast. Ja, Unternehmen wollen klimafreundlicher werden, bleiben wir mal dabei. Und die meisten geben sich ja heute Klimaziele. Zum einen, weil ihre Kundinnen oder auch ihre Investoren darauf zunehmend Wert legen heute und weil die EU sie im Rahmen des Green Deals dazu zwingt, Auskunft darüber zu geben, wie nachhaltig sie arbeiten. Und der dritte Grund ist, dass es auch ihnen selbst nützt, denn sie wissen, dass durch den CO2-Preis fossile Energie immer teurer wird. Aber wie viel Energiewende setzen deutsche Unternehmen tatsächlich um? Gerade jetzt, wo viele nicht mehr so viel Gewinn machen wie bislang. Der TÜV-Verband hat nachgefragt und Micha Erhardt berichtet.
Die gute Nachricht für das Klima zuerst. Es bewegt sich etwas in den Unternehmen der Republik.
Die Studie zeigt uns, dass die meisten Unternehmen deutlich den Weg begonnen haben. Das heißt, der überwiegende Teil der Unternehmen ist aktiv, steigt um auf erneuerbare Energien oder investiert in Modernisierung von Heizungsklimaanlagen. Also das kann man wirklich sehen, das ist ein breiter Trend, dass sich alle Unternehmen sehr intensiv damit beschäftigen und nicht nur damit auseinandersetzen und planen, sondern auch schon in der Umsetzung sind.
Sagt Michael Fübi, Präsident des TÜV-Verbandes in Deutschland. In den vergangenen 3 Monaten hat der TÜV 500 Unternehmen befragt und viel Aktivität festgestellt. Denn die meisten Unternehmen geben an, hinter der Energiewende und Transformation zu stehen, trotz der aktuellen konjunkturellen Probleme. Bei steigenden Energiepreisen und auch steigenden Preisen für den CO2-Ausstoß ist das auch in ihrem eigenen Sinne.
Die Unternehmen schauen, wo sie die größten Emissionsquellen haben. Und das ist bei vielen im Bezug von Strom und Gas, also den, wo man nicht umstellen kann auf erneuerbare Energien, insbesondere auf der Stromseite, aber auch in der Heizungsinfrastruktur oder Heizinfrastruktur. Das heißt, bei Heizgeräten, bei Klimageräten, wo teilweise alte, ineffiziente Klimageräte sind, die dann ausgetauscht werden. Das sind wesentliche Faktoren, die die Unternehmen angehen. Aber viele gehen auch in ihre Produktionsprozesse rein und schauen, ob sie da Effizienzpotenziale heben können.
Der aktuellen TÜV-Studie zufolge stehen 85% der Unternehmen grundsätzlich hinter der Energiewende und befürworten sie. Ebenfalls fast 80% unterstützen das Ziel, dass die EU sich zum ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum wandeln soll. Allerdings haben sich in jüngster Zeit die wirtschaftlichen Aussichten eingetrübt. Zwar bewerten die meisten Firmen ihre Lage in der Umfrage noch als gut. Es gibt aber auch Unternehmen, die angesichts gestiegener Kosten Probleme haben, weitere Umstellungen in Richtung Klimaneutralität auf den Weg zu bringen. Michael Fübi vom TÜV-Verband.
Gerade in Zeiten, wo es wirtschaftlich enger wird, viele Unternehmen schon klagen über die hohen Kosten, die damit verbunden sind. Und bei manchen Unternehmen ist es sogar so, dass sie sagen, also fast 20%, das ist existenzbedrohend, die Kosten, die mit der Energiewende verbunden sind. 20% der Unternehmen sagen aber auch, aus diesen Änderungen im Markt ergeben sich für sie Chancen. Also wie immer, es ist eine breite Bandbreite von Unternehmen, die man hat, die unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Die einen profitieren und die anderen haben große Probleme damit oder wirklich existenzielle Probleme.
Das beobachtet auch der Vizechef der IG Metall, Jürgen Kerner. Neben konjunkturellen Sorgen und Belastungen und den hohen Kosten der Energiewende sieht er ein Problem aber auch in politischen Entscheidungen in Berlin konkret. Sparmaßnahmen bei Zukunftsinvestitionen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das hatte die geplante Umwidmung von Mitteln in den Klimatransformationsfonds für verfassungswidrig erklärt.
Das Signal der Ampelregierung, wir machen jetzt Transformation nach Kassenlage, das war falsch und ist falsch und führt dazu, dass alle verunsichert sind. Vor allem diejenigen, die sich jetzt schon auf den Weg gemacht haben, auch der Unternehmer, Stichwort Elektromobilität, plötzlich merken, dass es nicht funktioniert. Und deswegen war das der Kipppunkt. Und eigentlich müssen wir jetzt sagen, dieser Fetisch um die schwarze Null ist ein Fehler. Wir haben die Infrastruktur verkommen lassen und wir müssen Zukunftsinvestitionen tätigen. Das geht nicht über einen ganz normalen Haushalt.
Einen verlässlichen politischen Rahmen und damit Planungssicherheit für Unternehmen mahnt auch der TÜV nach Auswertung seiner Umfrage zur Transformation an. TÜV-Präsident Michael Fübi.
Also, dass die gut gemeinten Ansätze auch wirklich in die Umsetzung kommen. Und das Zweite ist wirklich zu sagen, was sind denn unsere Prioritäten? Wo wollen wir als Staat unsere Steuermittel einsetzen? Und wenn Klimawandel bekämpfen eine der Top-Prioritäten ist, dann müssen auch entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Die Bundesregierung muss jetzt mehr gegen den Klimawandel tun, weil sonst die nachfolgenden Generationen über Gebühr belastet werden. Das war, grob gesagt, das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht 2021 gefällt hat. Der erste große Erfolg einer Klimakrise. Dieses Jahr gibt es 3 neue Klimaklagen allein hier in Deutschland mit zehntausenden Klägern. Darüber werden wir am Montag berichten. Aber auch weltweit laufen viele Klimaklagen, und zwar nicht nur gegen Staaten, sondern vor allem gegen Ölkonzerne. Bevor Sie jetzt darüber hören, noch kurz ein Hinweis. Heute war, wie Sie alle sicher gemerkt haben, wieder der bundesweite Warntag, der einmal im Jahr stattfindet, mit einer Probewarnung. Der ist jetzt beendet und Sie müssen nichts weiter tun. Es war nur ein Probealarm. Und jetzt der Beitrag von Columba Krieg.
Saul Luciano Julia lebt auf 3100 Metern Höhe in den peruanischen Anden. Trotz dieser Höhe macht der Landwirt sich große Sorgen, dass er, seine Familie und sein Haus überrollt werden könnten von einer Flutwelle. Wir wissen alle, hier gibt es ein starkes Gletscherschmelzen. Das hat dazu geführt, dass ein See, die Paycacucha-Lagune, die oberhalb der Stadt liegt, gewachsen ist, um das 34-fache ihres Volumens. Das sagt Julia in einem Interview mit der Nichtregierungsorganisation Germanwatch. Der Gletschersee gilt laut UmweltschützerInnen als der gefährlichste der Region. Die Sorge ist, dass abstürzendes Eis und Geröll eine Flutwelle auslösen könnten. Diese würde große Teile der Stadt Juarez, in der Julia lebt, überschwemmen. Verantwortlich für diese Bedrohung sind laut Julia Energiekonzerne, die massenhaft Treibhausgase ausgestoßen haben und auch weiterhin ausstoßen und die damit den Klimawandel befeuern. Aus diesem Grund hat er das deutsche Energieunternehmen RWE verklagt. Die Klage sagt, dass die Verursacher des Klimawandels Verantwortung übernehmen müssen für diese Probleme. Sie sollen dazu beitragen, einen Staudamm zu bauen, damit die Stadt hier sicher wird. Klimaklagen gegen fossile Energieunternehmen haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Das beschreibt eine am Donnerstag veröffentlichte Auswertung der NGOs Oil Climate International und Zero Carbon Analytics. Laut ihnen hat sich die Zahl der Klimaklagen verdreifacht, seit 2015 das Pariser Klimaabkommen ratifiziert wurde. 86 Verfahren wurden bisher eingereicht. Im Moment sind es mindestens 40 aktive Verfahren, unter anderem gegen ExxonMobil, Shell, BP und eben gegen RWE. Die Zunahme der Klagen lässt sich auch damit erklären, dass die Wissenschaft weiter fortgeschritten ist, sagt Noah Walker Crawford, der an der London School of Economics forscht. The key kind of science here is climate change attribution science. Wissenschaftlich liegt der Schlüssel bei der Attributionsforschung. Diese bringt einzelne lokale Auswirkungen mit der globalen Erwärmung in Verbindung. Und diese Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Wir verstehen die Prozesse des Klimawandels aus wissenschaftlicher Sicht viel besser. Und darum gibt es eine bessere Grundlage, um diese Art von Klagen vorzubringen. Ein Drittel dieser Klagen betreffen Klimaschäden, also unwiderrufliche Schäden durch Klimaerwärmung, zum Beispiel Gletscherschmelzen, Anstieg des Meeresspiegels und Hitzewellen. Allerdings ist bisher keine einzige der Klagen im Bereich der Klimaschäden erfolgreich gewesen. Der Fall von Saul Luciano Julia ist bisher am weitesten fortgeschritten. Der Klage wurde 2017 stattgegeben, was schon als großer Erfolg gewertet wurde. Im Moment werden immer noch Hinweise gesammelt, ob RWE tatsächlich für das Gletscherschmelzen verantwortlich gemacht werden kann. Einen Urteilsspruch soll es erst in 1 bis 2 Jahren geben. Das Unternehmen RWE sagt in einer Stellungnahme, man gehe davon aus, dass die Klage letztlich abgewiesen werde. Denn nach geltendem Recht könnten RWE zufolge einzelne Emittenten nicht haftbar gemacht werden für so weltumspannende Phänomene wie den Klimawandel. David Tong von Oil Change International macht sich keine Illusionen, dass Klimaklagen alleine den Klimawandel aufhalten können. Sie seien aber ein wichtiges Werkzeug. Klimaklagen werden in vielen Fällen dazu beitragen, dass ein Unternehmen aus einem Projekt aussteigt. Sie sind ein wichtiges Instrument, um Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeiten zu legen, mit denen Communities konfrontiert sind, und auf das Leid, das sie jetzt schon erfahren. Klimaklagen werden in vielen Fällen Auswirkungen haben und Leben verändern. Aber nicht allein. Wir müssen alle Instrumente einsetzen. Das heißt, fossile Unternehmen von Finanzierung abzuschneiden, staatliche Regulierung einzuführen und Unternehmen vor Gericht herauszufordern. Trotz eines wachsenden Bewusstseins und Erfolgen in verschiedenen Bereichen gehe es in Sachen Klimaschutz noch zu langsam voran, sagt Tong. Wir gewinnen, aber wir gewinnen langsam. In der Logik des Klimawandels bedeutet langsam gewinnen, dass wir verlieren. Für den Landwirt Saul Luciano Yuya in Peru hätte es ganz praktische Auswirkungen, wenn er das Verfahren gegen RWE gewinnen würde und das Unternehmen für einen Staudamm zahlen würde. Aber für ihn zählt auch, welche Wirkung so ein Präzedenzfall darüber hinaus hätte. Von der Klage erhoffe ich mir, dass sich das Unternehmen verantwortlich zeigt für den Schaden, den es angerichtet hat. Die Klage betrifft uns hier in den Anden, aber einen Effekt gäbe es für die ganze Welt.
Die Umweltschutzorganisation WWF, das ist die mit dem Panda. Eigentlich kritisieren Organisationen wie der WWF normalerweise Greenwashing. Aber jetzt steht im Raum, dass ausgerechnet diese Umweltschutzorganisation sich für Greenwashing hergegeben haben könnte. Denn der WWF kooperiert mit der DWS, das ist die Fondtochter der Deutschen Bank. Und herausgekommen ist ein Aktienfonds, der angeblich dem Meeresschutz dienen sollte. Nun zeigen interne Dokumente, das haben Mitarbeitende beim WWF schon früh angezweifelt. Eine Recherche der Süddeutschen Zeitung, des NDR und des WDR.
Philippe Diaz steht inmitten der malerischen Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Das Gebiet ist nationales Naturerbe. Teile davon gehören dem Umweltverband WWF Deutschland. Auf den Informationstafeln rund um den See ist auch groß das Logo des WWF zu sehen. Der Panda mit seinem schwarz-weißen, zotteligen Fell.
Der WWF hat grundsätzlich ein ganz großes Kapital und das ist ein Logo,
sagt Diaz. Er weiß das aus eigener Erfahrung, denn er hat mehrere Jahre für den WWF gearbeitet. Im Jahr 2021 bekam er mit, wie der Umweltverband eine Kooperation mit einer Tochterfirma der Deutschen Bank einging. Der WWF generiert seine Einnahmen nicht nur durch Spenden, auch Kooperationen mit Unternehmen gehören dazu, so wie eben mit der Tochterfirma der Deutschen Bank, der DWS, Deutschlands größter Vermögensverwaltung.
Für mich persönlich wurden viele rote Linien in dem Fall überschritten, weil ich einfach die grundsätzliche Erwartung an den WWF habe, dass wenn man Kooperationen eingeht, denen aber das Panda-Logo, das für Umweltschutz steht, gibt, dass man da als WWF auch klare Kante zeigen muss, da ist man auch ganz schnell beim Greenwashing.
Verhilft der WWF einer Tochterfirma der Deutschen Bank, der DWS, dabei eines ihrer Finanzprodukte grüner zu verkaufen, als es ist? Herzstück dieser Kooperation ist ein Aktienfonds der DWS mit dem Fokus auf Meeresschutz. NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung liegen interne Vertragsunterlagen vor. Demnach soll der WWF durch die Kooperation rund 200.000 Euro pro Jahr allein an Lizenzgebühren für sein Panda-Logo bekommen. Das Panda-Logo darf die DWS in Verbindung mit ihrem Fonds nutzen, auch zu Werbezwecken. Der Fonds investiert laut Prospekt überwiegend in Unternehmen, die nachhaltig sein sollen. Der WWF soll die DWS dabei beraten. Umso mehr überrascht der Blick in die Firmenliste des Fonds. Darin findet sich zum Beispiel der Kreuzfahrtriese Royal Caribbean und Coca-Cola European Pacific Partners. Beiden Unternehmen werfen Umweltschützer immense Meeresverschmutzung vor, durch Schadstoffe und Plastik. Auf Anfrage äußern wollen sich die beiden Unternehmen nicht. Gerhard Schick von der NGO Finanzwende kritisiert die Kooperation.
Mit so einem Vertrag hat der Kooperationspartner, in dem Fall der WWF, ein Interesse daran, dass möglichst viel verkauft wird. Also es ist eigentlich fast ein gemeinsamer Vertrieb sozusagen. Man ist am ökonomischen Erfolg interessiert und wird mit zum Werbeträger.
Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gibt es seit Beginn der Kooperation auch innerhalb des WWF anhaltende Kritik. In einem internen Dokument schreiben WWF-Mitarbeitende im vergangenen Jahr, eine Firma des Fonds sei, Zitat, zu stark in Öl- und Gasgeschäfte verwickelt. Bei einer anderen gäbe es, Zitat, Tierwohlbedenken. Bei einem weiteren Unternehmen vermissen sie den Meeresbezug. Der WWF will sich auf Anfrage nicht zu den Unternehmen im Fonds äußern. Zudem betont der Umweltverband, es gehe ihm um den ökologischen Umbau der Wirtschaft, den er durch die Kooperation mit der Deutsche Banktochter unterstütze, und er hinterfrage diese dabei kritisch. Das Ziel des Fonds sei nicht die grüne Vermarktung gewesen. Die DWS schreibt, der WWF berate sie dabei, wie sie Unternehmen auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen Transformation begleiten kann. Die Deutsche Bank teilt mit, ihr gehe es um eine inhaltliche Kooperation mit dem WWF, nicht um Marketing. Der ehemalige WWF-Mitarbeiter Philippe Diaz glaubt nicht, dass die Kooperation am Ende der Umwelt oder dem Meeresschutz hilft, sondern eher der deutsche Banktochter DWS. Diaz hat auch deshalb beim WWF gekündigt.
Wir gehen da sehr, sehr gutgläubig in bestimmte Zusammenarbeiten rein und überschätzen uns dann auch maßlos mit dem, was wir erreichen können, weil wir einfach gnadenlos überschätzen, welche positive Wirkung da ein kleiner Panda haben kann, der letztendlich für die DWS, für diese große DWS, wie ein Bettvorleger endet.
Trotz Kritik, der WWF hält an der Kooperation mit der DWS fest. Der Panda schmückt den Fonds weiterhin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Was tun, wenn der Aufzug stecken bleibt, das ist die Frage. Die eiserne Regel ist, wenn man es schafft, ruhig bleiben. Und dann Daniela Siebert.
Ein Stromausfall oder ein defektes Teil. Wenn ein Aufzug stecken bleibt, ist das meist die Ursache, sagt Tanja Finsberg. Sie arbeitet im Kundenservice beim Aufzughersteller Schindler und nimmt dort Notrufe und Störungsmeldungen entgegen. Als erste Tat sollte man den Notruf drücken, am besten mehrere Sekunden lang.
Also am besten erstmal keine Panik, es wird Ihnen geholfen. Immer den Notruf drücken, wenn der stecken bleibt, dann meldet sich auf jeden Fall irgendjemand im Aufzug.
Alle Personenaufzüge hätten diese Funktion, versichert Tanja Finsberg. Kurz nach dem Drücken hört man dann im Normalfall jemanden aus einer Notrufzentrale über den Lautsprecher.
Wir sehen, wo die Person ist. Also wir haben die Adresse, wir haben alle Daten und die Person muss eigentlich nur sagen, dass sie im Aufzug eingeschlossen ist. Und dann erfragen wir alle weiteren Sachen, wie viele Personen sind drin. Vielleicht kann sie uns auch sagen, in welcher Etage sie steckt. Dann ist das immer einfacher, wenn der Techniker dann die Anlage anfährt, dann weiß er schon, ja, da muss er hin, da muss er die Person befreien.
Ab dann braucht man eigentlich nur noch Geduld. Die verbreitete Sorge, die Luft könnte knapp werden, die sei unbegründet.
Es ist für genügend Luft gesorgt, die Aufzüge sind nicht luftdicht. Man kann da schon eine Weile aushalten und sollte keine Panik bestehen, Luft ist genügend da.
Das bestätigt Michael Axinger, Leiter der Feuerwehr Gelsenkirchen. Auch für ihn sind Menschen, die in einem Fahrstuhl feststecken, Routine. Denn wenn die Anlagenbetreiber nicht schnell genug einen Techniker vor Ort schicken können, alarmieren sie die Feuerwehr. Insofern hat Michael Axinger auch Erfahrungswerte, wie lange man überhaupt im Durchschnitt feststeckt.
Diese Aufzugsbetreiberfirmen bzw. Servicefirmen sagen, innerhalb von 30 Minuten sollte ein Aufzugstechniker vor Ort sein. Das wird in der Regel auch eingehalten.
Auch er muss in solchen Situationen immer wieder unbegründete Ängste nehmen.
Der Aufzug wird nicht abstürzen. Da muss jetzt einfach jemand kommen und der wird kommen, um einen kurzfristig da rauszuholen.
Eine Herausforderung für die Psyche kann die Situation trotzdem sein. Bei Stromausfall bleibt zwar das Kabinenlicht und die Notrufverbindung über eine eigene Energieversorgung abgesichert. Doch wie man ansonsten mit der Situation umgeht, ob alleine oder zu mehreren, das hängt von den Passagieren ab. Am besten?
Ich kann eigentlich nur empfehlen, sich vielleicht auf dem Boden des Aufzugs hinzusetzen, versuchen ganz normal weiterzuatmen, sich immer wieder vor Augen zu halten. Der Aufzug ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Dann natürlich beruhigend auf die anderen Personen einzureden. Sollte das alles nicht helfen, kann ich immer noch empfehlen, auch die 112 zu rufen. Die Feuerwehr, die ist in der Regel dann deutlich schneller noch da als der Aufzugsdienst.
Wichtig, etwa wenn jemand von den Eingeschlossenen hysterisch werde oder Luftnot bekomme. Auch eine volle Blase kann in dieser Blockadesituation ein großes Problem werden. Tanja Finsberg sieht das ganz pragmatisch.
Dann einfach laufen lassen.
Auf gar keinen Fall, betonen sowohl Tanja Finsberg als auch Michael Axinger, sollte man versuchen, die Fahrstuhltür selbst von innen aufzuschieben.
Das klappt in der Regel nicht und es kann sein, dass das Ganze eher kontraproduktiv ist, dass dann die elektronischen Schaltungen, die da verbaut sind, den Fachkräften nachher die Sache noch schwerer machen.
Schlimmstenfalls setze sich auch der Aufzug im falschen Moment wieder in Bewegung, warnt Tanja Finsberg.
Und noch ein Hinweis, falls Sie sich gerade wundern, warum Sie nicht mit Ihrer Geldkarte bezahlen können. Es gibt deutschlandweite Störungen und noch ist nicht geklärt, woran es liegt. Die gute Nachricht in der schlechten, es betrifft vor allem Visa und Mastercards, nicht Girokarten und die sind in Deutschland besonders verbreitet. Nach uns in der Sendung, nach uns bei den Informationen am Mittag, geht es darum, wie es nach dem Brückenkollaps in Dresden weitergeht. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.